my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 14. Mai 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ortenau-Klinikum will ArbeiterInnen zum Schweigen bringen. Wölfe im Südschwarzwald. Anwalt zu Ortenau-Klinikum will ArbeiterInnen zum Schweigen bringen. Doch zunächst zu den Nachrichten. Kühltürme des AKW Philippsburg gesprengt. Am Donnerstag wurden die beiden Kühltürme des AKW Philippsburgs mittels Sprengung abgerissen. Jochen Stey, Sprecher der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt, erinnert in diesem Zusammenhang, dass die Türme sind weg. Doch der ewig strahlende Atommüll aus dem Reaktor bleibt. Noch viele Jahrzehnte werden die Castor-Behälter mit dem hochradioaktiven, abgebrannten Brennelementen in Philippsburg lagern. Ein tiefengeologisches Atommülllager wird es in Deutschland frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts geben. Möglicherweise auch noch später. Und auch dort wird das strahlende Erbe wohl nicht auf Dauer sicher sein. Während Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller, Grüne, die Sprengung in Philippsburg als Symbol der Energiewende feiert, läuft das AKW Neckarwestheim bei Stuttgart trotz massiver Schäden im Dampferzeuger weiter. So Jochen Stey, Sprecher der Anti-Atom-Organisation, Ausgestrahlt. Reich, reicher, reiches Baden-Württemberg. Im Südwesten leben rund 4000 Menschen mit mindestens 1 Million Euro Einnahmen pro Jahr, so das Statistische Landesamt heute am Donnerstag. 2016 waren erst 3.813 Menschen Einkommensmillionäre, ein Zuwachs von rund 5%. Im Großraum Stuttgart leben die meisten Einkommensmillionäre. Im Vergleich dazu hat Baden-Baden die meisten Einkommensmillionäre je 10.000 Einwohner. Die Spitzenverdiener nahmen insgesamt 11,5 Milliarden Euro ein. Sie bezahlten dafür 3,8 Milliarden an Steuern, das heißt mehr als 8% der bei allen Steuerpflichtigen festgesetzten Steuern. Südwest-AfD plant Protestkundgebung. Die AfD in Baden-Württemberg schießt sich auf den zunehmenden Corona-Frust ein. Am Tag der des Grundgesetzes, am 23. Mai, soll in Stuttgart oder Karlsruhe eine Großdemo gegen die Corona-Auflagen stattfinden. So AfD-Landesvize Markus Frohnmeier. AB in Freiburg. Am deutsch-französischen Gymnasium in Freiburg wird es ab dem 18. Mai Abitursprüfungen geben. 37 Schüler der Abitursabschlussklasse haben dagegen einen Eilantrag gestellt. Viele Schüler des deutsch-französischen Gymnasiums kommen aus dem Elsass oder der Schweiz. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat am Mittwoch entschieden, dass die Abitursprüfung trotzdem stattfinden darf.
Ich bin jetzt verbunden mit Ariane Rüniak. Sie war früher mal Krankenpflegerin in Gengbach und zuletzt auch in La früher mal, das heißt bis letztes Jahr, 2019. Und sie ist auch bei der linken Liste Ortenau mit dabei. Hallo Frau Rüniak.
Hallo.
Ja, im Ortenau-Klinikum streit er jetzt schon länger andauernd. Gab es am 1. Mai ein Leak, und zwar eine interne Mail, die an die Mitarbeiterin des Ortenau-Klinikums ging. Und zwar fordert die Stabsstelle Unternehmenskommunikation ihre Mitarbeiterinnen dazu auf, dass sie sich bewusst machen, dass negative Äußerungen von Mitarbeitern in öffentlichen Medien image-schädigende Wirkungen auf den Klinikverbund als Ganzes haben könnten und dass es eben nicht die Aufgabe der Mitarbeiterinnen sei, sich in sozialen Medien beispielsweise negativ zu äußern über die Arbeitsverhältnisse im Klinikum selbst. Hat Sie das überrascht, als Sie diese Mail zum ersten Mal gesehen haben?
Nein, hat mich nicht überrascht. Also hatte auch eine Ex-Kollegin mir das vorab schon gezeigt, hat sich dann aber gar nicht getraut, aus lauter Angst vor irgendwelchen Konsequenzen mir das dann auch tatsächlich weiterzugeben. Und verwundert hat mich das nicht, weil es gab auch früher schon solche Fälle, also dass dann Druck ausgeübt wurde, zum Beispiel als es um Gengbach ging, um die Schließung der Notaufnahme über Nacht, dass wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, dass wir dann mit Konsequenzen zu rechnen hätten.
Okay.
Oder das sieht auch so aus, dass dann Mitarbeiter dann halt versetzt werden an Plätze, die nicht so attraktiv sind. Also so sind dann auch die Konsequenzen oder dass zu Gesprächen geladen wird.
Also solche Mails sind dann eher die Seltenheit, sondern mit einem persönlichen Gespräch wird darauf hingewiesen, dass man sich da bedeckt halten soll.
Genau. Also das läuft dann eher mündlich oder lief bisher eher mündlich. Jetzt in letzter Zeit werden die Stimmen halt lauter. Das Pflegepersonal, das hat sich sehr lange gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und jetzt werden doch immer mehr so, kommen so doch mehr so unter einen Leidensdruck, dass sie tatsächlich an die Öffentlichkeit gehen. Und jetzt wird eben dann auch schriftlich oder wurde da schriftlich darauf hingewiesen, dass das nicht geht. Oder dass es eben dann mit Konsequenzen zu tun hätte.
In der Mail wird auch eine Bonuszahlung, die auf eine Verdi-Forderung zurückgeht, erwähnt. Was hat es denn damit auf sich?
Es wurde ja mit Verdi eine Bonuszahlung ausgehandelt von 1.500 und das Ortenau-Klinikum hat dann zuerst gesagt, unsere Mitarbeiter, die bekommen schon Zuwendungen in Form von kostenlosem Mittagessen. Da gibt es keine Sonderzahlung. Das war so das Erste. Wobei diesem Mittagessen, wer kann das in Anspruch nehmen? Die Pflegekräfte von Station sicher nicht, weil...
Und wir sprechen von Krankenhausessen.
Genau, genau. Und von daher, denen das zugutekommt, das ist dann wieder nur die Verwaltung, die Bürozeiten haben und die um 12 dann halt in die Kantine können oder vielleicht noch ein paar Ärzten. Ansonsten kann um die Mittagszeit groß keiner in die Kantine. Und daraufhin gab es dann ja schon wirklich also Leserbriefe und Unmutsäußerungen, sodass dann in der Tagung vom Krankenhausausschuss dann nochmal besprochen wurde und beschlossen wurde, dass es eine Zahlung gibt an die betreffenden Bereich, also die es wirklich nur direkt betrifft. Und da auch gestaffelt, also es ist dann an die Stundenzahl gekoppelt.
Also Pflegerinnen, die Corona-Patientinnen betreuen, die kriegen Bonus.
Genau.
Und wie hoch fällt der aus?
Das sind 3x500. Weil das sind eben nur die, die es konkret betrifft und die auch eine gewisse Stundenanzahl in dem Bereich gearbeitet haben. Also die Stationen, die jetzt zwar auch quasi betroffen sind, also die zum Beispiel einen Patient aufnehmen und da kommt erst im Nachhinein raus, das ist ein Corona-Patient und der wird dann verlegt auf eine Corona-Station, die haben da nichts davon, obwohl sie ja auch die Infektionsschutzmaßnahmen durchführen müssen, die immer in der Ungewissheit sind wir jetzt mit so einem Patienten in Kontakt. Also die betrifft es ja eigentlich auch, aber die haben nichts davon.
Ja, und also so wie ich mir das vorstelle, zwischen den einzelnen Stationen wird es ja auch, also wenn an der einen Stelle Leute fehlen, um Corona-Patientinnen zu betreuen, dann müssen die anderen ja auch mehr arbeiten,
genau.
Oder? Eigentlich kann man ja nicht so differenzieren.
Nee, Nee. Oder eben die, die den Bereich gewechselt haben, um dann mal schnell in Beatmung also oberflächlich eingearbeitet zu werden, die da enorm viel leisten, oder dann die Station, wo diese Leute ja dann auch fehlen, die haben da nicht wirklich was davon mehr.
Also ich möchte noch mal kurz aus diesem Rundbrief an die Mitarbeiterin zitieren. Da wird nämlich auf eine Dienstanweisung vom 25. Januar 2011 verwiesen, und darin heißt es, Zitat, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing haben dem Konzerngedanken Rechnung zu tragen. Sie unterstützen die Strategie des Ordenau-Klinikums im Wettbewerb mit konkurrierenden Anbietern. Zitat Ende. Und da verbirgt sich ja eigentlich sogar noch viel mehr dahinter. Also die ganze Problematik mit privatisierten Kliniken und so, die spiegelt sich ja im Ordenau-Kreis besonders wider. Warum glauben Sie denn, dass jetzt die Klinikleitung bzw. die Stabsstelle Unternehmenskommunikation es für wichtig hält, da jetzt so eine Mail rumzuschreiben?
Ja, weil die Stimmen eben immer lauter werden und halt immer mehr an die Öffentlichkeit gehen. Es gab eine, die hat ein Interview gegeben, einem elsässischen, entweder einer Zeitung oder Radio, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, und eben auch über die sozialen Medien, also über Facebook, werden mittlerweile doch die Stimmen laut, dass es so einfach nicht tragbar ist. Also die Arbeitsbedingungen sind zu Lasten der Pflegenden und somit dann auch zu Lasten der Patienten.
Am Schluss ist mal wieder ein Wolf entdeckt worden. Das heißt, er ist in die Falle reingegangen, in die Fotofalle. Und das ist natürlich was Schönes. Nicht so schön war als vor einigen Jahren, das heißt 2017, am Schluss, der ein Wolf tot aufgefunden worden ist. Der ist schlicht und ergreifend von irgendjemandem erschossen worden. Ich bin jetzt verbunden mit Felicitas Rechtenwald vom NABU Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Herzlich, vielen Dank ja für die Einladung.
Ja, ich habe es gerade versucht einzuführen. Wir haben am Schluchsee Wölfe. Das heißt eigentlich einen Wolf, glaube ich, momentan, weil der andere Wolf, der ist vor ein paar Jahren erschossen worden. Und in Baden-Württemberg, da wandern immer wieder Wölfe ein. Irgendwie, nehme ich mal an, von der Schweizer Seite her über die Alpen oder vielleicht von den Vogesen, weil da gibt es ja auch Wölfe, oder kommen die ganz einfach auch irgendwie so in Generationen von Polen hierher, und hier werden sie dann immer wieder mal zum Teil eben auch erschossen, beziehungsweise sollten sich niederlassen. Wie sieht es denn aus eigentlich momentan mit den Wölfen? Ich interessiere mich eigentlich gerade dazu, was ist eigentlich rausgekommen damals beim Schluchseewolf, sprich 2017, hat man den Täter oder die Täterin gefunden?
Also leider nicht. Genau, 2017 wurde ja ein Rüde erschossen im Schluchsee gefunden. Der NABU hat auch ein Kopfgeld oder eine Belohnung ausgerufen auf die Erfassung des Täters. Aber das Verfahren wurde leider 2018 eingestellt, aus Mangel an Beweisen, sodass eben bis heute kein Täter gefasst werden konnte.
Jetzt ist ein neuer Wolf in die Falle reingegangen, das heißt in die Fotofalle. Sprich, wir haben einen neuen Wolf hier im Gebiet, im Südschwarzwald praktisch. Ich nehme mal an, dass man nicht genau weiß, woher dieser neue Wolf kommt. Oder woher könnte der neue Wolf überhaupt kommen? Ich habe ja mal so drei Sachen angedeutet.
Genau, also man weiß bisher noch nicht genau, wo er herkommt. Allerdings ist es so, dass die meisten bei uns in Baden-Württemberg gesichteten oder nachgewiesenen Wölfe tatsächlich aus Deutschland kommen. Also sehr viele kommen aus Niedersachsen oder eben aus anderen östlichen Bundesländern, was Sie vorher angesprochen haben. Vogesen, Schweiz kommt einige Male auch vor, aber hauptsächlich kommen unsere Wölfe wirklich aus Deutschland. Das heißt, sie wandern von Nordostdeutschland runter in den Süden. Also auch der Wolf im Nordschwarzwald ist ein Niedersachse.
Oh, Wie denn das? Also erste Frage, woher weiß ich, dass der Wolf aus Niedersachsen kommt und nicht aus Frankreich? Heulen die irgendwie anders? Ich dachte immer, Wölfe sind grau und haben ganz, ganz lange Zähne. Und das ist sozusagen das Merkmal von einem Wolf und da sieht doch ein Wolf aus wie der andere.
Das stimmt natürlich. Optisch schauen die für einen Laien alle gleich aus. Allerdings hinterlassen Wölfe ja Spuren, zum Beispiel Kot oder Urin. Oder werden eben in einer Kamerafalle fotografiert und wenn man eben Kot oder Urin oder eben auch eine Rissprobe findet, dann wird die Probe genommen und ans Senckenberg-Institut in Gelnhausen geschickt und dort gibt es von allen Wölfen in Deutschland Referenzproben, sodass man ganz genau bestimmen kann, welcher Wolf von welchem das Kind oder der Bruder oder die Schwester ist und somit eben auch genau sagen kann, woher jeder einzelne Wolf kommt. Das ist eben wichtig, um die Genetik ein wenig im Auge zu behalten, denn wenn wir jetzt nur niedersächsische oder deutsche Wölfe hätten und kein genetischer Austausch, sagen wir mal, aus Polen oder der Schweiz stattfinden würde, dann hätten unsere Wölfe irgendwann Probleme mit Inzucht. Das heißt, sie würden vielleicht krank oder nicht mehr so fit oder mit genetischen Defekten geboren werden.
Warum kommen die eigentlich alle aus Niedersachsen? Ich meine, die Vogesen sind eigentlich doch irgendwie näher und dann müssten sie ja nur rüber über die Rheinebene und dann wären sie schon im Schwarzwald. Sind die irgendwie so ein bisschen, werden die an der Grenze aufgehalten?
Das ist eine sehr gute Frage. Dazu gibt es keine, sag ich mal, wissenschaftlich versierte Antwort. Also Fakt ist, die Tiere in Süddeutschland sind alle oder die meisten sind aus Nordostdeutschland und aus Schweiz, Italien, Vogesen kommen kaum Tiere rüber, wahrscheinlich, weil sie sich selber erstmal in ihrer Gegend ausbreiten. Aber warum genau das so ist, kann ich Ihnen jetzt auch also wissenschaftlich nicht erklären.
Nun haben wir wieder einen neuen Wolf, ja, oder vielleicht nicht mal so einen neuen Wolf. Was weiß man überhaupt schon über den Schluchseewolf, den wir jetzt hier in der Fotofalle gesehen haben?
Also wir wissen, dass er sich seit fast 6 Monaten dort in der Gegend aufhält, dass es ein männliches Tier ist. Das ist aber auch schon alles, genau.
Ja, ein männliches Tier. Biologie sagt, männliches Tier, weibliches Tier, gleich kleines Rudel, aber das ist noch nicht der Fall hier in Deutschland, beziehungsweise in Baden-Württemberg genauer gesagt.
Also in Baden-Württemberg genau haben wir noch kein Rudel, also es wird dieses Jahr dann auch zu keiner Rudelbildung oder zu keinem Nachwuchs mehr kommen, da Wölfe ja Anfang Mai, also genau jetzt, Junge bekommen und wir noch keinen Nachweis von einem weiblichen Tier haben. Das kann aber nächstes Jahr soweit sein, übernächstes Jahr. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir hier weibliche Wölfe haben und dann früher oder später eben auch das erste Rudel. Also man kann sich darauf geistig schon einstellen.
Ist dieser Wolf jetzt ein richtiger Wolf oder ist es noch so ein Wolfsknabe? Ich denke mal, ein Wolf muss ja nicht unbedingt mit der Wölfin, sondern der kann ja auch da so ein bisschen in der Seite suchen. Sprich, es gibt ja auch nette Hündinnen hier im Schwarzwald.
Genau, also Hybridisierung, das heißt Verpaarung eines Wolfes mit einem Hund ist natürlich ein großes Problem, kam auch schon 2-3 Mal in Deutschland vor. Deswegen ist eben Monitoring, also das heißt die Überwachung der Wölfe sehr wichtig, um sowas eben frühzeitig festzustellen und dem entgegenzuwirken. Also Verpaarung kann vorkommen, wenn sie vorkommt, dann aber eher, dass eine Wölfin sich mit einem herumstreunenden Hund paart, weil kaum ein Hundebesitzer seine läufige Hündin so weit im Wolfsgebiet frei rumlaufen lässt, dass sie sich von einem Wolf decken lassen würde. Also da müsste er schon ganz verzweifelt sein und irgendwie in den Garten reinkommen und eine Hündin decken. Das kam aber noch nicht vor und ist auch sehr unwahrscheinlich. Also wenn, dann ist es eher so, dass eine Wölfin von einem Hund gedeckt werden könnte.
Wie ist überhaupt das Verhältnis Wolf-Hund? Mögen die sich oder fressen sie sich gegenseitig auf? Ich weiß ja, es gibt Hunde, die sind darauf abgerichtet, Wölfe zu jagen. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen Wolf und Hund, kann ich meinen Dackel da noch frei laufen lassen oder muss ich ihn ja jetzt eher eine Dogge zulegen?
Also, Dogge müssen sich nicht unbedingt zulegen. Die hätte, glaube ich, gegen einen Wolf, wenn es hart auf hart kommt, auch keine Chance. Aber also in Wolfsgebieten, also wenn man weiß, ein Wolf kommt vor, dann ist es ratsam, den Hund wirklich an der Leine zu führen. Da Wölfe, Hunde, egal ob jetzt Dackel, Dogge oder deutscher Schäferhund, als Konkurrent im eigenen Gebiet sehen, beziehungsweise eben theoretisch als Paarungspartner, wenn kein geeigneter vorhanden ist. Und somit sollte man, um den eigenen Hund vor Verletzungen zu schützen, übrigens auch um einheimische Tiere, gerade jetzt in der Zeit, wo viele Jungen geboren werden, sollte man Hunde an der Leine halten.
Apropos Konkurrenz, irgendjemand hat diesen ersten Wolf 2017 erschossen, der läuft jetzt noch frei herum. Jetzt haben wir wieder einen freilaufenden Wolf. Die Frage ist natürlich, wie lange dieser Wolf es aushält, das heißt nicht auch noch erschossen wird. Das heißt, es gibt irgendwelche Wolfsgegner hier bei uns. Was kann man zu den Wolfsgegnern sagen? Also Bauern haben Angst um ihre Schafe, um ihre Ziegen, um ihre Kühe. Und dann gibt es natürlich auch den Jäger, der hat Angst um sein Wild, beziehungsweise ist vielleicht irgendwie, ja, möchte sich vielleicht so eine Art Wolfstrophäe oder zumindest einen Wolfsschuss mal gönnen. Welche Personengruppen haben Interesse daran, dass der Wolf weg ist, beziehungsweise wie werden die entschädigt, wenn irgendwelche Sachen laufen?
Also es gibt große Konfliktfelder, drei große, das ist Wolf und, also Jäger und Wolf und Tierhalter. Das sind eigentlich die zwei großen Gruppen, die was gegen den Wolf haben, beziehungsweise was davon hätten, wenn er wieder weg wäre. Viele Schauergeschichten oder Ängste sind natürlich auch von den Medien produziert bzw. hochgebauscht. Die Nutztierhalter haben die Möglichkeit, Herdenschutzmaßnahmen anzuwenden, das heißt ihre Ziegen relativ wolfssicher einzuzäunen. Dazu gibt es eine Beratung von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt. Diese Schutzmaßnahmen, die werden auch finanziell zu 90% vom Land gefördert. Genau, das ist zum einen die Möglichkeit, und sollte dann trotz ausreichender Schutzmaßnahmen ein Schaf oder eine Ziege gerissen werden, dann gibt es den Ausgleichsfonds Wolf, den der NABU unter anderem zusammen mit dem BUND ins Leben gerufen hat. Und da bekommt der Nutztierhalter dann das gerissene Tier sehr unbürokratisch und schnell entschädigt.
Das heißt, man sollte jetzt schleunigst anfangen, entsprechende Schutzzäune aufzustellen. Das war zumindest Felicitas Rechtenwald zum Thema Wolf.
Ich bin jetzt verbunden mit Michael Schubert, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und hat sich mal die interne Mail, die da im Ordenau-Klinikum rumging, genauer angeguckt. Und hallo, Herr Schubert.
Hallo.
Wie ist denn Ihre Einschätzung?
Also die Äußerung da in dem Schreiben, dass es eine Dienstanweisung gäbe, aus der man sozusagen folgern will, dass sich Mitarbeiter aus den Kliniken nicht äußern dürfen, jedenfalls nicht kritisch zu Vorgängen in der Klinik, ist unhaltbar. Also erstens kann natürlich durch eine Dienstanweisung ohnehin nicht irgendein Verhalten von Mitarbeitern festgelegt werden. Solche Sachverhalte sind auch nach dem Landespersonalvertretungsgesetz mitbestimmungspflichtig. Aber unabhängig davon kann ohnehin nicht durch Dienstanweisungen in das Recht auf freie Meinungsäußerung nach Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz eingegriffen werden. Und dieses Recht auf freie Meinungsäußerung gilt in allen Betrieben und auch in öffentlichen Betrieben. Insofern ist so eine Aussage, die da gemacht wird, unhaltbar. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr, also zu der ganzen Diskussion, die um Whistleblowing geht, also unter diesem Begriff werden ja sozusagen Äußerungen über Arbeitgeber durch Arbeitnehmer aus dem Betrieb gefasst, die kritisch sind einiges sagen, weil da gibt es eine jahrelange Diskussion darum und auch eine aktuelle Entwicklung. Also diese ganzen Vorgänge sind typisch für viele Betriebe in Deutschland, wo immer wieder Nestbeschmutzung sozusagen reklamiert wird und damit versucht wird, irgendwelche kritischen Bemerkungen zum Betrieb und zu den Zuständen zu verhindern. Es gibt ein sehr interessantes Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vom 21. Juli 2011 schon zu diesem Thema, der sogenannte Heinisch-Fall, der in Berlin bei Vivantes gespielt hat. Das ist das dortige, dem Land Berlin gehörende Klinikunternehmen. Das war einer Arbeitnehmerin, die in einem Altenpflegeheim tätig war und sich über die Zustände dort, die auch vom MDK bestätigt wurden, beschwert hat und dann gekündigt wurde. Es wurden dabei auch Flugblätter mit Unterstützung von Verdi verteilt. Die Arbeitnehmerin wurde fristlos gekündigt wegen ihrer Angriffe auf das Pflegeheim und Vivantes. In der ersten Instanz wurde die Kündigung abgelehnt, in der zweiten Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und auch beim BAG und Bundesverfassungsgericht wurde das abgebügelt, das wurde für gerechtfertigt gehalten und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinem Leitsatz dazu gesagt, das kann ich mal eben zitieren, in einer demokratischen Gesellschaft ist das öffentliche Interesse an Informationen über Mängel in der institutionellen Altenpflege in einem staatlichen Unternehmen so wichtig, dass es gegenüber dem Interesse dieses Unternehmens am Schutz seines Rufes und seiner Geschäftsinteressen überwiegt. Also das ergibt sich auch aus Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das ist auch Meinungsfreiheit. Und das ist der Leitgedanke, unter dem man eigentlich heute diese Dinge behandeln müsste. Nach wie vor gibt es aber in Einzelfällen und bei der Frage, wie das Verhalten von Mitarbeitern im Einzelnen zu beurteilen, sind immer noch große Unsicherheiten in der Rechtsprechung hierzulande. Jetzt gibt es eine neue Richtlinie, Whistleblower-Richtlinie von der EU, nach der man sich auch in Deutschland zu halten haben wird. Und diese Bestimmung der Richtlinie der EU vom letzten Jahr schützen Hinweisgeber auch dann, wenn sie den begründeten Verdacht haben, dass in einem Unternehmen oder einer Behörde Vorgehensweisen praktiziert werden könnten, die zwar nicht unbedingt rechtswidrig sein müssen, aber dem Ziel oder dem Zweck geltender Vorschriften zuwiderlaufen könnten. Das gilt natürlich insbesondere auch für den Gesundheitsbereich und das schützt sozusagen Kritiker und soll den Schutz auch vor Entlassungen und anderen Maßnahmen verstärken.
Okay, das hört sich ja so an, als hätten die Beschäftigten beim Ordenau-Klinikum das Recht auf ihrer Seite.
Also es ist natürlich so, dass man im Verhältnis zum Arbeitgeber sich immer noch sehr gut überlegen muss, was man da sagt. Also eine sachliche Kritik, die sich auf Fakten stützen kann, ist danach sicherlich berechtigt. Sehr schwierig wird es, wenn das mit sehr pauschalen Vorwürfen einhergeht oder mit Behauptungen, die man nicht widerlegen kann, weil Falschbehauptungen über den Arbeitgeber zu verbreiten, das ist natürlich nicht nur ein Aufhänger möglicherweise für Maßnahmen, sondern auch eventuell für Entlassungen. Also die kritische Grenze bei solchen Verhaltensweisen muss man immer sehr genau abklopfen und man muss sich wirklich sehr gut absichern, wenn man irgendetwas, wo auch immer, auch im Internet oder so, über seinen Arbeitgeber sagt und nicht vorschnell irgendwas aus Wut oder Verärgerung raushauen. Das kann man allen nur empfehlen, damit sie nicht riskieren, dass Maßnahmen ergriffen werden. Aber wenn das gut abgedeckt ist, was sie sagen, dann selbstverständlich können sie damit sowohl Anzeigen gegebenenfalls begründen bei zuständigen Stellen als auch erforderlichenfalls Veröffentlichungen machen in jeder Form.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 14. Mai 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!